So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Ja, ich bin heute mitten in Charlottenburg und zwar in der berühmten Schillerklause. Die Schillerklause ist, man kann sagen, eine Kneipe, eine Lokalität, die wirklich uralt ist und so in das Gesicht Berlins gehört wie wahrscheinlich der Fernsehturm nach Berlin. Hier trifft man alles und jeden. Hier gab es schon die größten Partys und die größten Schauspielerinnen, KünstlerInnen, die hier ein- und ausgingen. Und mein heutiger Gast, man könnte sagen, den trifft man hier auch immer wieder an. Eine Institution, kann man fast sagen. Der Mensch hat so viel gedreht, so viel gearbeitet, er stand auf jeglichen Bühnen und ich freue mich wahnsinnig, ihn hier an seinem Lieblingsort begrüßen zu dürfen. Hallo Hotte.
Hallo mein Lieber, ich grüße dich. Schön mit dir hier zu sein. Hotte. In dieser wunderbaren Schillerklause. Diese Schillerklause ist, wie du gesagt hast, wirklich einmalig. Es gibt nur noch eine zweite ähnliche Kneipe, das ist Franz Diener in der Grollmannstraße, also wo die großen Schauspieler Martin Held und wie sie alle hießen an der Wand hängen. Natürlich alle mit dem Rahmen um den Kopf, weil sie tot sind. Wenn sie runterfallen würden, würden also von dieser ganzen Wand vielleicht noch 6, 7 übrig bleiben. Darunter würde ich als einsamer Junge auch hängen bleiben, denn ich gehöre auch noch dazu, zu dieser wunderbaren Kneipe. Das ist eine Kneipe, das war, Stammkneipe ist schlecht gesagt, aber ich habe hier in der Gegend gespielt, zum Beispiel lange Zeit an der Tribüne, dann am Renaissance-Theater und das war immer hier. Schauspieler trinken ja im Grunde genommen kein Bier und kein Alkohol. Ich war da eine Ausnahme. Ich habe getrunken und bin dann in diese wunderbare Schillerklause gegangen. Und somit durfte ich auch mein Bild an die Wand hängen. Und nun hänge ich da einsam fast. Wenn noch mehr runterfallen, bleibe ich da alleine hängen. Aber ich freue mich drauf.
Ich mich auch heute. So, jetzt stoßen wir erstmal an.
Jetzt können wir mal anstoßen. Sehr,
genau.
Wir haben hier bei dem Bier vor uns stehen.
Ich habe einen Radler. Nee, einen Elster. Oder wie sagt man, Radler?
Ja, das ist,
Alster.
Ist trotzdem was Bieriges.
Das hat ja gar nicht geklingelt. So, jetzt hat es ein bisschen geklingelt. So, auf dich, Hotte.
Auf dich.
Ah, ja, das ist nochmal so ein richtiges Radler-Alster, was man auch immer zu sagen soll. Also, du hast ja schon gesagt hier, die Schillerklause ist ja quasi eine Institution, wie ähnlich die. Der Diener gibt es ja schon seit, weiß ich nicht, ein halbes Jahrtausend, habe ich immer das Gefühl.
Würde ich auch sagen, ja. Das heißt, denn du darfst ja nicht vergessen, das Schillertheater, bevor es zugemacht hat, war ja eines der größten und interessantesten Theater überhaupt Deutschlands.
Kann man vergleichen mit der Burg, mit dem Burgtheater?
Ja, das kann man wirklich sagen, ja. Mit dem Wiener Burgtheater, ja.
Die haben alle gespielt, die Rang und Namen hatten.
Alles. Und selbst die kleinste Rolle war hier mit einem sogenannten wirklich guten und hervorragenden Schauspieler besetzt. Ich hatte ja mal das Angebot, von der Tribüne hier rüber zu wechseln und hätte vielleicht ein bisschen vorsprechen müssen, ich weiß es nicht. Aber dann habe ich mal in den Almanach geguckt, in den Schauspieler-Almanach und dann habe ich gesehen, dass hier am Schillertheater 156 männliche Schauspieler engagiert sind. Da habe ich gesagt, denn wenn das 156 sind, dann bist du der 157. Und als 157. kriegst du bestimmt keine großen Rollen. Dann gehst du einmal über die Bühne oder auch manchmal schnell. Dann kannst du einen wunderbaren Gang machen, aber dann bist du schon wieder weg. Ich war jedenfalls drüben an der Tribüne und da hatte ich das große Glück, oder am Renaissance-Theater wirklich große und tolle Rollen zu spielen.
Hier in Berlin, du hast ja
hier
überall.
Hier in Berlin, alles, ich rede über Berlin. Genau. Wir sind ja in Berlin und wir reden über Berlin. Ja.
Auch, aber wir reden ja auch ein bisschen über dich noch. Hatte ganz kurz, du hast gesagt, gegenüber, das heißt die Tribüne, die gab es hier sozusagen in der Nähe vom Schillertheater, quasi vis-à-vis, einmal über den Ernst-Reuter-Platz, da war dann die große Tribüne, oder?
Da war die Tribüne, ja, an der Otto-Suhr-Allee, ja, genau.
Genau, ja. Und das war ja auch eine ziemlich große Bühne, da wurde ja auch viel gespielt und da waren auch tolle Leute.
Groß war die Bühne nicht, die Bühne, also die
also großes Theater, es war ein sehr bekanntes Theater.
Ein sehr bekanntes Theater, der 20er Jahre schon, da haben alle Großen da in der damaligen Zeit gespielt. Und zuschauermäßig waren es ungefähr 300, 350 Leute gingen da rein.
Ja, das ist ja manchmal schon besser als, also wenn man die voll bekommt, ist doch super.
Ist also immer, und die war also zu der Zeit, als ich da gespielt habe, war sie immer voll. Das war ja noch vor der Mauer.
Wann war das, ja?
Das war so in den, naja, wann, lass mich mal ganz kurz überlegen, in den 70er Jahren, ja, in den 70er Jahren und damals war das ja immer noch so, da kamen ja noch die sogenannten westdeutschen Schulklassen nach Berlin. Die wurden hierher geführt, um diese Stadt sich zu besichtigen.
West-Berlin.
Und dann, ja. Mhm. Und dann war natürlich ein Theaterbesuch immer mit eingeplant. Und ich weiß, jeden Abend standen ungefähr immer zwei Busse vor der Tür. Und dann waren also 60, 70 Jugendliche, die dann in der Vorstellung waren.
Wahnsinn.
Das gehörte damals zum Ausflugstrip. Wenn es hier nach Berlin ging, gehörte für diese Leute dazu.
Wahnsinn, ja. Das ist ja spannend. Also, aber bevor wir jetzt noch gleich zu dir kommen, was dich mit Berlin verbindet, würde ich ja gerne mal einmal auf dich zu sprechen kommen. Du bist ja, also wir kennen uns ja schon ewig und ich sage ja immer, du bist ja auch Familie. Du bist ja mein Ziehpapa, was du meiner Mutter so süß versprochen hast. Das werde ich nie vergessen.
Ich habe zu deiner Mutter gesagt, die ich sehr gemocht habe, ich mache aus diesem Kerl mache ich einen Schauspieler. Ich werde ihn durch die Prüfung bringen.
Das stimmt,
ich
ja.
Ich habe dann seinen Lehrer, wollte ich irgendwie an die Wäsche gehen, wenn es nicht geklappt hätte. Das brauchte ich aber nicht. Er hat bei mir gut vorgesprochen. Wir haben also die Rollen probiert und es hat geklappt. Und jetzt ist er ein großer Schauspieler. Er ist nicht nur, jetzt rede ich mal über dich, nicht nur ein großer Schauspieler, du bist ein großer Regisseur. Sein Hauptthema ist jetzt und für die nächsten 10 Jahre der Jedermann, den er nun in diesem Jahr an 3 Orten macht. Zwei in Westdeutschland und einen in Berlin. Also das ist seine Macke. So, jetzt bist du wieder dran.
Ja, kann sein, dass du mich am Ende des Jahres dann im Knast besuchen kommst. Aber hast ja gesagt, du kommst mich ja dann besuchen.
Ich komme, wo du bist, ich komme überall hin.
Auch im Gefängnis, wenn ich die Sache nicht bezahlt bekomme, oder?
Das spielt keine Rolle. Das Gefängnis ist für mich kein Ort, wo ich sage, um Gottes Willen, nein.
Wunderbar. Da verlasse ich mich drauf. Aber wirklich jetzt zu dir. Das heißt ja, Hotte, du hast ja ein sehr bewegtes Leben, nicht nur privat, aber auch vor allen Dingen als Schauspieler. Du bist ja gar nicht ursprünglich Berlin, obwohl man ja eigentlich denkt, du bist Berliner.
Ich bin geboren in Landsberg an der Warthe. Das ist ungefähr 100 Kilometer von Berlin entfernt. Und dann waren wir, ich bin ja Jahrgang 36, 39 und dann waren wir auf der Flucht und dann sind wir nach Schleswig-Holstein gekommen und von Schleswig-Holstein ist mein Vater dann versetzt worden nach Unna in Westfalen, weil dort die Arbeitslosigkeit ganz gering war. Mhm. Mein Vater war Tischler und ich habe in Unna gelernt. Ich habe Buchdrucker gelernt und habe dann umgeschult in Hamburg auf Tiefdruck. Ich bin also im grafischen Gewerbe zu Hause. Und das hat mir dann auch die Möglichkeiten gegeben, Geld zu verdienen, um in Hamburg eine Schauspielschule zu besuchen, die ich dann auch bezahlen konnte.
Wahnsinn. Ja, damals kann man ja sagen, gab es ja auch keine staatlichen Schauspielschulen, so wie es heute gibt. Es waren alles, wenn, dann gab es Schulen, für die man auch bezahlt hat. Richtig?
Ja, es gab schon staatliche Schauspielschulen, die gab es schon. Aber ich habe mir dann aus der Zeitung, aus der Hamburger Morgenpost, das werde ich nie vergessen, eine Stelle rausgesucht bei einer Frau Professor Solcher. Und die war aber trotzdem mit dem Hamburger Schauspielhaus verbunden. Und bei der habe ich dann Privatunterricht genommen.
Aha.
Und bin dann, habe die Eignungsprüfung bestanden, habe die Zwischenprüfung bestanden und habe dann die Abschlussprüfung nicht bestanden. Also bin ich durchgefallen.
Und dann?
Da war ein gewisser, die musste ich machen in Hamburg im St. Pauli Theater.
Ja.
Und ich habe vorgesprochen und dann sagte ein Herr Kurt Erhardt war damals der Intendant in Hannover, der sagte, Pino, was Sie da oben machen, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das interessiert keinen Menschen. Und wenn ich hier auf meinen Zettel gucke, haben Sie einen so interessanten Beruf, Sie sind im grafischen Gewerbe zu Hause, verdienen gutes Geld, bleiben Sie dabei und verschonen Sie uns mit Ihrem Gesicht auf der Bühne. Und dann hatte ich eine tolle Frau, meine Frau ist leider nicht mehr unter uns, die gesagt hat, leck uns am Arsch. Wir fahren auf Tournee und dann sind wir mit dem Auto, ich werde nie vergessen, an Remscheid vorbeigekommen. Remscheid war damals in den 60er, 70er Jahren ein großes Tourneetheater.
Ja.
Und dort wurde ich
international
engagiert.
Ne?
Ja, ja, wurde ich engagiert und bin im ersten Jahr mit vielen Rollen unterwegs gewesen in ganz Europa, in Nordamerika und in Kanada.
Wow.
Von dort aus ging es weiter nach Detmold. Von Detmold ging es weiter nach Berlin dann wieder.
Aha, aha. Ja. Wow. Und da hast du sozusagen auf der Bühne laufen gelernt, kann man ja sagen, ne?
Ich habe auf der Bühne laufen gelernt, ja. Bin oft auf den Arsch gefallen, aber trotzdem bin ich wieder aufgestanden. Ich habe gute Rollen gespielt und wie man so schön sagt als Schauspieler, manche Rollen liegen immer noch da, die also dann vollkommen versaut waren oder irgendwo, ja. Aber das passiert jedem Schauspieler, da muss man sich nicht schämen. Denn ich darf es nicht vergessen, ich stehe ungefähr seit 50 Jahren.
Ja.
Also noch einmal vorne eine 5 und hinten eine 0 auf der Bühne.
Wahnsinn.
Ja. Ja, das ist schon eine Wahnsinnszeit.
Du, sag mal, also, du hast auch mal diesen wunderbaren Satz geprägt, mit dem Gang fängt die Rolle an.
Mit dem Gang fängt die Rolle an, das hat also mal Martin Held zu mir gesagt, mit dem habe ich gedreht und er sagt, Pino, man holt die Rolle von unten, von den Füßen, vom Gang her. Ich habe zum Beispiel viele alte Männer als junger Mann schon gespielt.
Aha.
Und da muss man einen Prostatagang haben. Da muss man ganz langsam und so weiter. Und von daher holt man also von unten, von dem unteren Teil, das da irgendwo rumhängt, da holt man die Kraft her für seine Rolle. Das war Martin Held, der mir damals diese Weisheit beigebracht hat. Ja.
Kann man sagen, Wahnsinn. Du, dann hast du also quasi dieses großartige Tournee-Theater durch die ganze Welt gespielt.
Ja.
Bist dann, wie seid ihr dann nach Berlin gekommen? Also wann hast du bis zu
Sesshaft gemacht? Nach Berlin bin ich dann wieder gekommen, weil ich was war das, 76 oder ja 76 bin ich nach Berlin gekommen durch Peymann.
Aha.
Peymann hat mich
engagiert. Großer Intendant der Berliner Intendant Theaterszene.
Damals, der damals an der Freien Volksbühne eine Inszenierung machte hier in Berlin in der Schaperstraße sonntags am Meer.
Aha.
Und da spielte ich eine Hauptrolle mit Otto Sander. Das war meine erste Rolle dann in Berlin.
Wahnsinn.
Und dann fing meine Karriere in Berlin an, ja.
Wie war das mit Otto? War der damals, also habt ihr euch gut verstanden?
Wir haben uns beide sehr, sehr gut verstanden. Aus dem Grunde schon, weil wir beide Korn getrunken haben. Einen richtig schönen Korn. Wenn wir eine freie Minute hatten, gingen wir in die Kantine und Otto rief, 2 Korn bitte. Und somit versteht man sich automatisch.
Darauf muss ich erstmal was trinken.
Ja, ich trinke mit. Prost.
Prost. Dann kann ich hier schon die nächste Frage stellen. Großartig. Also du hast mit an einem der größten deutschen Intendanten da schon gearbeitet. Du hast mit einem der größten deutschen Schauspieler, der da Nachkriegszeit, der Otto Sander, ist ja bis heute ein Begriff für viele.
Mein großer, wenn ich jetzt so zurückblicke, waren meine schönsten 8 Jahre waren hier drüben am Renaissance-Theater.
Aha.
Ich habe den Mauerfall erlebt.
Wie war der für dich?
Mit diesem Theater.
Ja.
Und wir waren als erste Bühne, die eine Tournee machten, 89, 90, rüber nach Dresden und spielten ein Stück da mit Judy Winter. Das werde ich nie vergessen.
Aha.
Und dann habe ich natürlich im selben Jahr, 90, habe ich gespielt mit Harald Junke, den Geizigen.
Ach.
Dann habe ich gespielt jetzt muss ich erst mal nachdenken, jetzt gehen mir die Namen ein bisschen durcheinander.
Ja, ist ja nicht schlimm.
Mit Wusso habe ich dann gespielt, Pygmalion.
Ja. Wow.
Und dann habe ich mit der Maria Becker gespielt. Das waren also wirklich große Namen. Und daran erinnere ich mich so gerne. Also das war eine meiner schönsten Zeit, muss ich sagen, und kreativsten Zeit am Renaissance-Theater, Intendant damals Klingenberg.
Klingenberg, ja. Wahnsinn. Da waren ja auch schon wieder so viele Namen dabei. Judy Winter, Harald Juntke, Klaus-Jürgen Wusso, ja. Sind ja auch alles große Namen, ja. Mit denen du gespielt hast. Haben die dich auch mitgeprägt zu dem, wie du heute bist und in deinem Schauspiel?
Ja, die haben mich mitgeprägt, weil ich gedacht habe immer, das sind nun ganz große Leute und das waren sie ja auch ganz toll. Aber im Grunde genommen haben die auch alle mit Wasser gekocht und ich habe mir viel abgeguckt und so weiter und ich konnte mithalten und das hat mich natürlich geprägt. Je besser dein Gegenüber ist, je besser wirst du auch. Das ist ganz normal.
Ja.
Und das war eine wunderschöne Zeit, die werde ich nie vermissen. Ich war ja dann zum Schluss nochmal an der Berliner Schaubühne. Unter der Andrea Breth habe ich dann nochmal ein Stück gespielt.
Wahnsinn.
Das werde ich nie vergessen, ja.
Mit Thomas Thieme, ne?
Auch. Mit Thomas Thieme, ja.
Wahnsinn, ja. Also gehörtest du damals schon auch da zur ersten Garde. Die Schaubühne ist ja heute quasi das, was so ein bisschen das Schillertheater damals war, ne?
Genau so ist es, ja.
Lars
ja.
Eidinger und ja, wie sie ja, alle heißen, ja, spielen ja jetzt ja, quasi ja, da. Ja, ja. Sag mal, wie hast du denn damals, du hast es gerade angesprochen noch, den Mauerfall erlebt? Du hast im Renaissance-Theater gespielt, ihr seid dann rüber nach Dresden. Wie war denn der Mauerfall für dich hier in Berlin? Du hast ja auch die Stadt noch vor dem Fall der Mauer miterlebt.
Der Mauerfall, die Tage oder die Wochen vor dem Mauerfall, das waren ganz interessante Tage. Man ist immer nach Hause gelaufen, um Neuigkeiten im Fernsehen oder im Radio zu erwischen. Denn es tat, man merkte ja, dass sich was tut. Man wusste ungefähr, jetzt ist es soweit oder irgendwas passiert.
Ja.
Und dann kam auf einmal dieser 9. November. Ja, und dann ist es einfach passiert. Und das hat, glaube ich, jeden überrascht, dass es dann wirklich so schnell ging, weil er sich eben versprochen hatte, unser lieber Freund da am Interview.
Ja, das berühmt-berüchtigte.
Und auf einmal war die Mauer auf. Ja.
Ja.
Und aber wenn man... Das war also für uns alles ein Überraschungseffekt, ja.
Hat sich wie hat sich die Stadt für dich daraufhin verändert?
Die Stadt hat sich verändert, erstmal langsam, aber ja, auf einmal konnte man rüberfahren und so weiter. Man hatte also ein anderes Gefühl.
Ja.
Es war zum Beispiel die Enge, aber die Schönheit auch damals dieser eingemauerten Westberliner Stadt hatte ja was für sich.
Ja, wie eine Insel.
Sie war eine Insel, die hatte was für sich.
Ja.
Auf einmal war man weg und man musste nicht mehr hier in die Kneipe gehen, man konnte schon nach drüben gehen und ein Bier für 45 Ost noch trinken.
Ostmark,
denn ja. Die Wiedervereinigung war ja erst 90, also es gab ja noch ein Jahr, wo man noch mit Ostgeld bezahlen konnte.
Da lohnte sich es, mit D-Mark rüberzugehen.
Das lohnte sich immer. Und dann gab es auch noch diese Intershops, wo du dann auf den Bahnhöfen noch eine Flasche Korn kaufen konntest.
Natürlich.
Und dann habe ich mit Otto Sander manchmal auch da auf dem Bahnsteig noch einen Korn getrunken. Otto Sander kam nämlich, ist gebürtiger Hannoveraner gewesen.
Ach, spannend. Das wusste ich nicht, siehst du? Ach, spannend. Und sag mal, wie ist die Stadt für dich gewachsen oder wie hat sie sich gegenüber damals verändert zu heute?
Ja, sie hat sich verändert. Sie hat sich natürlich rasant verändert. Alleine von den Baumaßnahmen, wenn du jetzt irgendwie in einen anderen Stadtteil kommst.
Ja.
Du kennst zum Teil verschiedene Sachen gar nicht wieder, gerade was im Osten, der Ostteil betrifft. Da sind ja Bauvorhaben, Restaurationen vorgegangen und das, ja, ich habe das Alte ja noch alles im Kopf, aber das ist ja heute alles verändert.
Ja.
Es ist ja ein ganz neuer Stadtteil oder neue Stadtteile sind ja entstanden.
Ja. Gefällt dir Berlin noch? So
Berlin gefällt mir, wird mir immer gefallen. Meine zweite Lieblingsstadt ist natürlich Hamburg.
Ja.
Hamburg liebe ich, Hamburg hat was Schönes. Hamburg hat den Hafen, Hamburg hat die große, weite Welt. Da kann man aufs Meer schauen und weiß, wohin es geht, irgendwohin.
Ja.
In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt aber auf Wiedersehen.
Ja, und Berlin?
Und nochmal auf Hamburg zu kommen.
Ja, ja.
Man glaubt es ja gar nicht. Damals lernte ich also Tiefdruck in Hamburg, in den großen Bleichen. Und gegenüber von meiner Firma war das Ohnsorgtheater.
Ja.
Und das Ohnsorgtheater war ja in der damaligen Zeit, in den 50er Jahren, war ja bekannt durch ihre Aufführungen im Fernsehen. Und man kannte alle Schauspieler, Heidi Kabel.
Volksschauspielerin,
und,
ne?
Die Volksschauspielerin, wie sie alle hießen. Und die hatten natürlich an der an der Bühne hatten die natürlich eine Kneipe. Und da ging ich dann natürlich auch hin, um mal die Schauspieler persönlich kennenzulernen. Und dann lernten die mich auch kennen und sagen, wer bist du denn? Na, ich sage, hier drüben bei Broschek, da lerne ich jetzt oder werde ich umgeschult auf Tiefdrucker. Aber ich gehe schon auf die Schauspielschule. Ja, sagt er, aber du weißt ja, dass wir Plattdeutsch sprechen. Wir sind ja eine plattdeutsche Bühne. Ja, ich habe gesagt, das muss ich auch nicht, das kann ich auch schnacken. Ich habe das gelernt in der Schule, ich weiß Bescheid. Ich habe das gelernt, ich bin in Umschlag in Schleswig-Holstein groß geworden und da haben wir Platte geschnackt. Jo, sagte, dann kannst du ja mal eine kleine Rolle hier spielen. Ja, und dann habe ich eine kleine Rolle gespielt. Dann durfte ich mal über die Bühne gehen und sagen, der Pastor ist gekommen. Ja, das war und so hatte ich meinen ersten Auftritt mit Heidi Kabel.
Wahnsinn.
Im Ohnsorgtheater. Das kann man heute gar nicht mehr.
Nee.
Ja, das war.
Es ist so Wahnsinn. Auch die, also, ich meine, das sind ja alles große Namen. Ich selbst habe sie noch so halb mitbekommen.
Ja, aber die heutigen. Henry Wahl und Heidi Kabel, das waren ja die Großen.
Aber wenn du heute sozusagen mal die Jugend fragst oder die Jugendlichen, wer kennt noch den Namen Heidi Kabel? Ne?
Heidi Kabel kennt kein Mensch mehr. Harald Junke kennt kein Mensch mehr. Günter Fitzmann kennt kein Mensch mehr. Abgesehen von Hans Albers, den kennt schon gar keiner mehr. Wer da war, das war das ein Meeresforscher oder was? Nein, das war ein Schauspieler, ein Hamburger Schauspieler. Auf Weltstar. Der langen Reihe groß geworden als Schlachter. Ja. Sein Vater hatte ein Schlachtergeschäft, ein Metzgergeschäft auf der langen Reihe in Hamburg. Und die lange Reihe war mein Zuhause, als ich in Hamburg war. Deswegen liebe ich Hamburg. Ja. Und du kennst ja auch Hamburg und das ist eine wunderschöne Stadt.
Ja, das stimmt.
Also das, weil du gefragt hast, was mich mit Berlin verbindet.
Ja.
Nach Hamburg würde ich sofort wieder gehen.
Ah ja, spannend.
Aber trotzdem, Berlin ist mir sehr ans Herz gewachsen.
Ja, ne, du gehörst ja.
Denn ich bin ja Berliner, 100 Kilometer von hier groß geworden, also geboren, also Landsberg an der Warte, das ist ja fast Berlin.
Definitiv, definitiv. Wahnsinn. Du hast auch mal einen anderen schönen Satz geprägt, der mich lange auch beschäftigt hat. Jeder Schauspieler, jede Schauspielerin hat ein Haltbarkeitsdatum wie ein Joghurt.
Ja, das ist ganz normal. Das, was wir gerade eben besprochen haben, wer kennt noch und so weiter.
Ja,
ja, das ist.
Aber irgendwie auch traurig, oder?
Es ist irgendwie traurig und es gibt ja den Spruch, die Nachwelt pflicht dem Schauspieler keine Grenze.
Ja.
Denn wenn du weg bist, bist du weg. Als Musiker bleibst du in Erinnerung, da gehen deine Melodien noch weiter in die Nachwelt, aber als Schauspieler, ja, da ist nichts mehr. Gustav Gründgen zum Beispiel und diese ganz großen damals am Schauspielhaus in Hamburg, Heinz Reinke zum Beispiel. Das sind alles Namen gewesen. Die kennt heute kein Mensch mehr, ja. Aber so ist es. Es ist alles vergänglich. Und deswegen habe ich den Satz mal geprägt, jeder Schauspieler ist ein Verfallsdatum gebunden wie ein Joghurt.
Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Ich meine, ich denke da auch mal drüber nach und denke so, ach Mensch, aber eigentlich ist es ja der Lauf der Dinge, ne?
Also das ist der Lauf der Dinge. Es kommen neue Leute und wenn die Alten nicht gehen würden, würden die Neuen ja gar nicht zum Start kommen.
Ja, stimmt.
Ist ja ganz normal.
Ist wahrscheinlich die Vergänglichkeit, die mich manchmal so
in
Melancholie schwimmen lässt. So,
ja.
Ne? Das ist so. Ja. Irgendwie macht mich das trotzdem manchmal. Und gibt es aber Leute wie Elvis Presley, die ja quasi, ob sie jetzt gut oder schlecht sind, mag jetzt mal dahingestellt sein, aber mit denen wird heute noch Geld verdient.
Ja.
So, und dadurch werden die auch künstlich am Leben gehalten.
Ja, aber ich glaube, der lebt auch nicht mehr.
Da magst du recht haben. Und, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz, das würde mich auch noch interessieren. Du hast ja nicht nur wahnsinnig viel Theater gespielt auf den größten Bühnen im deutschsprachigen Raum und auch international, sondern du hast ja auch wahnsinnig viel gedreht. Du hast Serien gedreht, du hast Shows gedreht. Der Blaue Bock war damals eine riesig erfolgreiche Show.
Naja, ich war zweimal im Blauen Bock bei Heinz Schenk und dann war ich natürlich Dalli Dalli habe ich gemacht mit Heinz Rosenthal und so weiter.
Hans, ja.
Ja, das waren damals, die holten sich dann so diese Schauspieler, die durch Serien irgendwie im Fernsehen bekannt waren, holten die sich in die Show rein.
Ja.
Und ich habe damals natürlich viele Serien gedreht. Ich habe die Wicherts von nebenan gedreht. Wartesaal zum kleinen Glück. Molle mit Korn.
Wahnsinn, ja.
Die drei Frauen oder die drei von der Würstchenbude da.
Ach, ja klar, mit Brigitte Mira,
ja, mit Brigitte Grotum. Um jetzt nochmal auf Brigitte Grotum, weil dieser Name gerade fällt,
ja.
Das darf man auch nicht vergessen. Sie hat ja 28 Jahre den Jedermann im Berliner Dom gemacht.
Unter anderem Berliner Dom, ja.
Alle im Berliner Dom, nicht alle, aber die letzten Vorstellungen.
Ja, die letzten 12 Jahre.
Und von diesen 28 Vorstellungen habe ich 14 Vorstellungen gespielt.
Wahnsinn.
Und Jahre. Immer eine Rolle, nur den dicken Vetter. Sie hat mich dann auch mal gefragt, ob ich was anderes spielen wollte. Nee, ich sage, der dicke Vetter ist wunderbar. Erstmal hat er einen wunderbaren, wandlungsfähigen Charakter und er ist nur eine halbe Stunde auf der Bühne, sage ich. Und das finde ich auch gut. Dann kann nach der halben Stunde kann man schon mal das erste Bier trinken. Aber das war eine wunderschöne Zeit mit Brigitte und der Dom war immer gut besetzt.
Ja, stimmt.
Und da muss ich dir natürlich sagen, da habe ich dich ja auch kennengelernt.
Ja.
Denn du hast den Kinderjedermann gespielt vor ausverkaufter Kulisse in dem Berliner Dom. Und das war ganz, ganz große Klasse.
Ja, stimmt.
Jetzt habe ich aber die Schnauze voll mit der Lobhudelei. Aber das war so.
Es geht ja um dich ja auch und nicht um mich, aber vielen Dank, das ist toll. Stimmt, ich erinnere mich, da haben wir uns kennengelernt.
Ja, 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 aber du hast es wunderbar gemacht und dass du jetzt auf einmal als Regisseur unterwegs bist mit dem Jedermann, das hat damals auch kein Mensch geahnt. Schade, dass deine Mutti das nicht mehr erleben kann.
Das stimmt, da denke ich auch manchmal dran, die hätte das gerne gesehen. Aber jetzt, genau, du hast also diese ganzen großartigen Serien gespielt, du warst ja wirklich überall. Du hast mal was Schönes mir gezeigt, ich glaube eine große Zeitschrift, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, Funkuhr, hört zu oder so, hat mal über dich geschrieben oder gesagt, du warst nie ganz oben, du warst nie ganz unten, aber du warst immer mittendrin.
Ja.
Kann man das zu dir sagen?
Das war die sogenannte Funkuhr, die schrieb einmal einen Riesenartikel über mich. Pino war nie ganz oben, er war nie ganz unten, er war immer wunderbar mittendrin. Und was Besseres konnte ich mir ja gar nicht passieren. Denn ich habe da gespielt, habe zur gleichen Zeit eine andere Serie gedreht und wenn ich irgendwie eine Hauptrolle gehabt hätte, wäre das ja nicht ohne weiteres gegangen.
Es gab mal so einen schönen, wenn du darüber noch kurz sagen kannst, weil ich finde es für unsere Hörer und Hörerinnen ganz, ganz spannend, finde ich. Du hast ja mal das Angebot bekommen für die Schwarzwaldklinik, eine sehr erfolgreiche damalige Serie, zu drehen und hast dann aber absagen müssen.
Ja, und das war im Hintergrund hat mich das natürlich auch irgendwie geärgert. Ich hatte natürlich, wie gesagt, die großen Serien gedreht und das waren immer so 20, 30, 35 Drehtage.
Wahnsinn.
Und der Rademann bot mir dann eine Rolle von 3 Drehtagen an als Pfleger.
Bei der Schwarzwaldklinik.
In der Schwarzwaldklinik. Und der schrieb, wir produzieren zurzeit eine Schwarzwaldklinik, eine neue Serie. Und er wusste zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht, ob das ein großer Wurf wurde.
Ja, ja.
Und das wurde es natürlich nachher. Und dann habe ich natürlich abgesagt. Und dann habe ich ihn später mal getroffen. Und Rademann hatte ja so eine Berliner Schnauze. Da sagte auch, weißt du was, da hast du dann natürlich Fehler gemacht. Du bist ja zu blöde gewesen. Da hättest du mal die 3 Tage gemacht. Erstmal muss man dir ja auch ausprobieren, sagt er mal, wie du rüberkommst, weißt du. Und da hast du natürlich deine Karriere auch ein bisschen versaut mit, aber naja, nun ist ja Gott halb ihn selig. Er war ein toller Mensch, ein richtiger alter Berliner Theatermensch.
Wahnsinn. Und er hat auch das Traumschiff gemacht, oder?
Er hat das Traumschiff gemacht, ja, ja.
Was es ja heute immer noch gibt.
Er ist ja auch schon ein paar Jahre tot.
Ja, 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 Wahnsinn. Auch das Traumschiff gibt es immer noch. Ja, interessant. Sag mal, was würdest du denn so Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben, wenn die jetzt sagen, sie sind mitten im Beruf oder den Beruf ergreifen zu wollen? Was sollte man beachten?
Das ist eine ganz schwierige Sache. Ich habe ja mal so den Gedanken gehabt oder die Gedanken geäußert, man ist ja irgendwie als Schauspieler, bist du eine Marionette. Eine Marionette hängt irgendwie zu Hause, lässt alles hängen und es wird von Strippen geleitet, also die wird gezogen und wenn das Telefon geht, geht der Kopf hoch, man geht ans Telefon, man bekommt ein Angebot und schon ist man da.
Tja.
Als Schauspieler kannst du dich nicht bewerben. Du bist darauf angewiesen, dass sich jemand engagiert, dass sich jemand anruft.
Ja.
So, und wenn das dann passiert, dann kriegst du ein Drehbuch. Da stehen Texte drin.
Ja.
Die hast du zu lernen.
Ja.
Dann, ja, bist du bei einem Regisseur, dann musst du die Gänge machen, die er vorschreibt. Die Drehung machen, halb nach links, halb nach rechts, die er vorschreibt. Im Grunde genommen hat es was mit einer Marionette zu tun. Es ist manchmal nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Als Mensch hat man nur ein Leben. Als Schauspieler hat man aber mehrere Leben, indem man diese Marionette ausfüllt mit Leben.
Ja.
Man kann den spielen, man kann diese Person, man kann jene Person spielen und man kann seine Persönlichkeit da reinlegen. Und das ist wieder das ganz Tolle an diesem Beruf. Man muss aber überlegen, ob man von diesem Beruf wirklich mal leben kann. Denn laut Statistik können 4% von dem Beruf leben.
Ja.
Die meisten haben noch einen Nebenjob und das sollte man sich überleben. Aber es ist einer der schönsten Berufe, das kann ich wirklich sagen. Aber ich lebte damals zu einer anderen Zeit oder wirkte damals zu einer anderen Zeit. Und ja, und das ist heute anders. Aber wer es werden will und den Drang hat, soll es machen. Ja. Toi, toi, toi.
Wow, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen heute.
Bitte?
Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Ja, dann lass was.
Ich
habe doch genug gequatscht jetzt.
Ich liebe dich, das ist so großartig. Vielen Dank, Otto, das macht echt Spaß, dir zuzuhören.
Ich danke dir ganz herzlich, das war sehr schön. Wir sitzen hier wirklich in einer wunderschönen Ecke, in dieser Schillerklause, haben ein Bier vor uns und jetzt bin ich nicht betrunken, ich bestelle mir jetzt gleich noch einen Korn. Würde gerne mit Otto Sander anstoßen, aber der ist tot und nun stoße ich mit dir an, meinem Besten, mit Nico.
Ich stoße auf dich an, Otto. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich sage Dankeschön und freue mich auf die nächste Episode. Otto, du kommst auf jeden Fall nochmal wieder. Wir wiederholen das, oder? Vielleicht gehen wir dann in den Diener.
Ich freue mich schon. Ich freue mich so wahnsinnig, du. Dieser Mann, der mir gegenüber sitzt, der macht mich fertig. Aber das finde ich schön. Danke dir.
Danke euch und denkt dran, bleibt zuversichtlich und fröhlich. Bis dann, tschüss.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.